Herzlich willkommen bei Nextmove zu den Next News. Wir haben diese Woche diese Themen für euch. Fahrzeugbestand in Deutschland, CO2-Flottenwerte für Europa, Zulassungszahlen, neue Regeln für Führerscheine, Verkaufsstart Fiat Educato, neue Maxus-Transporter, Facelift Hyundai Ioniq 5, Preise für den neuen Dacia Spring, Strafzölle für China-Importe, Erlkönigsschau und Neues von Nextmove. Heute wieder mit spannenden Analysen und Prognosen zum Markthochlauf der Elektromobilität. Wenn dich solche Themen interessieren, dann bist du hier richtig. Ein Kanalabo gibt's bei Nextmove übrigens kostenlos. Fahrzeugbestand in Deutschland. Alle Jahre wieder macht das Kraftfahrtbundesamt eine Inventur und liefert neue Zahlen, so auch dieses Jahr. Zum 1. Januar waren in Deutschland 49,1 Millionen Pkw zugelassen. Das ist ein Plus von 0,7% im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt 88,3% davon waren auf Privatpersonen zugelassen. Das durchschnittliche Alter der Pkw betrug 10,3 Jahre. Das im Vorjahresvergleich am stärksten wachsende Segment sind SUVs mit einem Plus von 11,2%, im Bestand damit jetzt 12,2%. Die im Bestand am stärksten wachsende Antriebsart waren reine E-Autos mit einem Plus von 39,1%. Der Anteil von E-Autos am deutschen Pkw-Bestand wuchs damit auf ca. 1,4 Millionen an, was 2,9% entspricht. Wenn wir die Zahl der Neuzulassungen mit dem Bestandszuwachs im gleichen Jahr vergleichen, sehen wir aber, dass bei weitem nicht alle neu zugelassenen E-Autos die Zahl des Fahrzeugbestandes erhöht haben. Statt der 524.000 neu zugelassenen Autos erhöhte sich der Bestand 2023 nämlich nur um knapp 396.000 Einheiten. Das heißt, nur 3 von 4 E-Autos, die im Jahr 2023 in Deutschland erstmals zugelassen wurden, erhöhten auch die Bestandszahl. 25% wanderten statistisch gesehen ab. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei ca. 16%. Nochmal zum Verständnis, wir vergleichen also hier den jährlichen Zuwachs mit der Abwanderung aus dem gesamten Altbestand. Grundsätzlich ist ein Teil dieser Fluktuation ganz normal, aber gemessen am Durchschnittsalter von über 10 Jahren und zugleich der Tatsache, dass die E-Autos ja erst seit 5 Jahren nennenswert zugelassen werden und damit ja auch viel jünger sind, ist diese hohe Differenz durchaus beachtlich. Wenn wir unterstellen, dass ein Teil dieser Abwanderung noch auf Mitnahmeeffekten und einem Nachlauf durch das BAFA-Karussell aus dem Umweltbonus geschuldet ist, dann ist die logische Konsequenz, dass uns diese Autos in den aktuellen Neuzulassungen dieses Jahr natürlich fehlen werden. Der Wegfall des Umweltbonus trifft die deutschen Zulassungszahlen also doppelt. Einmal als hoffentlich vorübergehender Stimmungskiller für den privaten Konsum und zum anderen entfallen natürlich jene Neuzulassungen, die mit dem Ziel einer möglichst kurzen Haltedauer überhaupt erst angeschafft wurden. Vor diesem Hintergrund ist der Blick auf die monatlichen Neuzulassungen besonders spannend. Zwei Sondereffekte können wir für das laufende Jahr an dieser Stelle schon in Aussicht stellen. Als erstes den Monat Juni. Hier erwarten wir besonders hohe Neuzulassungen. Hintergrund ist der Stichtag für die Einführung zahlreicher neuer Pflichtausstattungen, und zwar für alle neu zugelassenen Fahrzeuge ab dem 7. Juli. Mit dabei zum Beispiel Abbiegeassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Kollisionswarner, Müdigkeitswarner, Notbremsassistent, Notbremslicht, ein Notfallspurhalteassistent und Rückfahrassistent. Auch eine Blackbox im Auto wird Pflicht und eine Schnittstelle für eine alkoholempfindliche Wegfahrsperre. Egal ob verkauft oder nicht, Autos, die etwas davon nicht haben, müssen vor dem 7. Juli zugelassen sein, um noch Bestandsschutz zu genießen. Ein halbes Jahr später könnte dann bei einigen Herstellern genau der gegenteilige Effekt einsetzen, nämlich das Zurückhalten von neuen Fahrzeugen, konkret E-Autos, mit dem Ziel, sie nicht im November oder Dezember 2024 zuzulassen, sondern erst im Januar 2025. Warum das so kommen könnte, zeigt das nächste Thema. CO2-Flottenwerte für Europa. Seit 2020 bzw. vollumfänglich seit 2021 gelten in der EU strengere CO2-Flottengrenzwerte. Formal gilt eine Grenze von 120 Gramm CO2 pro Kilometer, wobei es noch einen Gewichtsfaktor gibt, das heißt schwere Fahrzeuge dürfen etwas mehr ausstoßen und leichtere müssen den Wert unterbieten, um straffrei verkauft werden zu dürfen. Die Einführung führte damals bei vielen Herstellern zur Markteinführung neuer E-Autos, die mit 0 Gramm CO2-Ausstoß in die Berechnung eingehen und damit Fahrzeuge mit mit hohen CO2-Emissionen ausgleichen können. Jedes Gramm Überschreitung kostet für ein Fahrzeug 95 Euro Strafe. Wir hatten damals zur Einführung der neuen Regeln in einem Video berichtet und vorgerechnet, dass zum Beispiel VW für einen Touareg über 8.000 Euro Strafzahlung leisten müsste oder alternativ gegen 100 verkaufte Touareg 72 ID.3 dagegenhalten muss, um straffrei zu bleiben. Intern führte das dazu, dass man theoretisch für jeden ID.3 über 11.000 Euro Touareg-Guthaben verrechnen könnte. Auf den ersten Blick blieben diese Vorgaben über die Jahre 2020 bis einschließlich 2024 konstant. Das heißt, die Hersteller mussten die Werte nicht weiter absenken. Im Detail der Berechnungen gab es aber noch kleinere Verschärfungen. So durften 2020 zum Beispiel noch die schmutzigsten 5% einfach gestrichen werden. Außerdem ist 2023 die Mehrfachanrechnung von E-Autos entfallen, sodass in der Praxis dann doch noch ein paar mehr E-Autos nötig sind als in den Anfangsjahren. Ob und wie das den Herstellern 2023 gelang, zeigt das ICCT in einem aktuellen Market Monitor. Und der zeigt, im Durchschnitt gelingt es den Herstellern sehr gut, die Vorgaben einzuhalten. Insgesamt wurden 2023 die Vorgaben sogar um satte 12% unterboten. Auffällig ist dabei aber, dass die Hersteller sehr unterschiedlich abschneiden. Wer hochpreisig verkauft, hat es offenbar einfacher. Volvo liegt bei 50%, BMW inklusive Mini bei 21% unterhalb des Limits, Mercedes bei 14% und Stellantis ca. auf dem Durchschnittswert mit 12% Übererfüllung. Bei den meisten Herstellern beruht diese Reduktion der Flottenwerte auf einem steigenden Absatz von Elektroautos, so wie in dieser Grafik zu sehen. Im Durchschnitt wurden 15% E-Autos 2023 neu zugelassen. Eine Sonderrolle hat aber die Allianz aus Subaru, Suzuki und Toyota. Hier schafft man es mit nur 2% E-Autos die CO2-Vorgabe, um immerhin 9% zu unterbieten. In welchen Ländern werden die meisten E-Autos verkauft? Hier einige ausgewählte Märkte. Schweden 39%, Niederlande 31% und dann folgen in 1% Schritten Belgien, Österreich, Deutschland und Frankreich. Für die Zielerreichung ist es aber völlig egal, in welchem Land welches Auto verkauft wird. Tja, eigentlich sind das ziemlich gute Nachrichten, die aber für die Verbraucher mit einem gewissen Risiko verbunden sind. Der Zwischenerfolg könnte zu weniger Ambitionen beim Verkauf von Elektroautos führen, schreibt Branchenkenner Christoph Schwarzer in einem Artikel bei Heise Autos. Die Gefahr besteht also für das laufende Jahr. Denn für 2025 gibt es dann für alle Hersteller eine harte Stufe nach unten, konkret 15% Reduktion zu erfüllen in einem Jahr, nämlich ab 2025. Bei aber schon jetzt durchschnittlich 12% klingt das absolut machbar. Aber wir schauen nochmal auf die Herstellergrafik, denn manche Konzerne erfüllen die Vorgaben aktuell nur knapp. Ford nur um 5% besser, VW nur 4% und Renault, Nissan, Mitsubishi nur 2%. Hier sind also nächstes Jahr deutliche Steigerungen nötig. Hyundai hat zum Beispiel mit dem Casper einen Kleinwagen in der Pipeline. Ford kann auf die neuen MEB-Autos hoffen. Renault hat neu den R5 und den Scenic im Programm. Und VW hat nichts Günstiges für 2025 geplant. Der ID.2 kommt ja erst ein Jahr später. Was das also für VW konkret bedeutet, sagte Markenchef Thomas Schäfer kürzlich auf einer VW-internen Veranstaltung. VW benötige für 2025 mehr als eine Verdoppelung der E-Autos im Vergleich zu heute, sonst müsse man einen Milliardenbetrag an Strafe zahlen. Wir erwarten außerdem, dass besonders die Hersteller ab Stellantis und darunter im November und Dezember versuchen könnten, bereits verkaufte Elektroautos möglichst noch nicht an den Kunden zu übergeben und stattdessen die Zulassung in den Januar 2025 zu schieben. Es geht da um mehrere tausend Euro pro Auto, einfach nur, weil sie ein paar Wochen später zugelassen werden. Jedes normale Unternehmen würde solche Effekte natürlich für sich nutzen. Insgesamt haben wir also aus meiner Sicht gleich drei starke externe Effekte, die die Neuzulassung in Deutschland dieses Jahr deutlich nach unten drücken werden, und zwar völlig unabhängig von der Nachfrageentwicklung. Erstens, der eben beschriebene Effekt zum Jahresende bei Herstellern mit CO2-Flottenproblematik. Zweitens, der sinkende Gebrauchtwagenabfluss ins Ausland wegen Auslaufen des Umweltbonus führt zu weniger Neuwagenverkäufen. Und drittens, seit dem Wegfall des Umweltbonus können Händler und Hersteller wieder mit taktischen Zulassungen auf den Lagerbestand arbeiten, sogenannte Tageszulassungen. Stand heute gibt es bereits in Deutschland mehrere tausend neue Autos, die bereits zugelassen, aber noch nicht verkauft sind. Darunter sind auch 2023er Erstzulassungen, die also die 2023er Zahlen geschönt haben, aber den Absturz 2024 statistisch verstärken, weil die Käufer dieser Autos nicht mehr in der Zulassungsstatistik landen. In Summe könnten diese Effekte sowie die miese Kauflaune 2024 zu einem Einbruch der Neuzulassungen um 25% führen. Haltet ihr so ein Szenario für realistisch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir werden also erleben, dass das Elektroauto wohl wegen geringer Neuzulassungen in den Medien weiter totgeschrieben wird. Das verfestigt natürlich die skeptische Haltung vieler Menschen. Laut dem Automobilbarometer 2024 von Consorsfinanz glauben 51% in Deutschland nicht daran, dass das E-Auto das Verbrennerauto komplett ersetzen wird. Knapp 40% der Deutschen halten den Einfluss des Autos auf Umweltschäden für überbewertet. Das für 2035 anstehende Verbrennerverbot halten immerhin 56% der Deutschen für eine notwendige Maßnahme. Über 2/3 glauben aber, dass der Zeitplan für die Umsetzung des Verbrennerverbots zu ambitioniert ist. Man kann es also als gesichert ansehen, dass wir damit ein Wahlkampfthema für den anstehenden EU-Wahlkampf haben. Bereits im Dezember sagte Manfred Weber, Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion, dazu wörtlich: Wenn meine Fraktion nach der Europawahl eine Mehrheit herstellen kann, werden wir das vom Europäischen Parlament in dieser Legislaturperiode beschlossene Verbrennerverbot rückgängig machen. Schon jetzt ist ja festgelegt, dass im Jahr 2022 die langfristige Zielsetzung nochmal überprüft werden soll. Klar ist, die öffentliche Debatte rund ums E-Auto wird sich in den nächsten Monaten vermutlich weiter verschärfen. Wir haben eine klare Empfehlung, damit umzugehen, nämlich einfach selbst mal herauszufinden, was ein E-Auto alles kann oder vielleicht auch nicht. Hol dir gerne bei Nextmove das eine oder andere E-Auto für deinen persönlichen Faktencheck. Mit 3 Klicks findest du auf der Nextmove-Startseite passende Angebote. Und wenn du terminlich flexibel bist, dann schau gerne auch bei unseren Aktionen vorbei. Dort gibt es fest definierte Kombinationen aus Modell plus Standort plus Termin mit bis zu 40% Rabatt. Zulassungszahlen. Wie schon im Januar wurden auch im Februar in Deutschland mehr Neuwagen zugelassen als in den jeweiligen Monaten der beiden Vorjahre. Insgesamt waren es in Deutschland 217.388 Pkw. Das entspricht einem Plus von 5%. Der Elektroanteil war mit 13% dabei erneut relativ niedrig. 27.479 Neuzulassungen sind zwar etwas mehr als im Januar, von einer Belebung der Nachfrage kann man aber trotz der Rabattaktion der Hersteller noch nicht sprechen. Gegenüber dem Vorjahresmonat liegt der Rückgang bei 15%, wobei einzelne Monate wegen der hohen Schwankungen grundsätzlich keine geeignete Datenbasis sind. Deswegen zeigen wir ja gerne auch die Rückschau im Jahresverlauf zur besseren Einordnung der Zahlen. Trotzdem kann man natürlich minus 15% nicht wegreden und es zeigt die Stimmung im Markt, die halt nicht so gut ist. Kommen wir auf die anderen Antriebsarten. Benziner liegen bei 36%, Diesel bei 19%, Hybrid ohne Stecker bei 25% und Hybrid mit Stecker bei 7%. Schauen wir auf das Ranking der Elektromodelle. Unangefochten auf Platz 1, die Nullzinsaktion zeigt Wirkung, das Tesla Model Y. Alleine für dieses Modell 20% Marktanteil bei E-Autos. Nach dem Brandanschlag vom Montag auf die Hochspannungsleitung für die Stromversorgung des Werkes in Grünheide wurde jetzt bekannt, dass Tesla wohl noch eine weitere Woche die Produktion in Grünheide pausieren muss. Auf Platz 2 MG4. Vermutlich wird auch hier das gute Abschneiden von günstigen Leasingraten und ausreichend Bestandsfahrzeugen getragen. Danach die MEB-Flotte mit Platz 3 Skoda Enyaq, Platz 4 ID.4 und 5, Platz 5 Cupra Born, auf 7 Audi Q4 e-tron und auf Platz 8 der VW ID.3. Auf den Plätzen dahinter jeweils 2 Modelle in den Top 20 für die Marken Hyundai, Mercedes, BMW und auch Volvo. Neue Regeln für Führerscheine. Das EU-Parlament hat neue Regeln für Führerscheine auf den Weg gebracht. Inhaltlich geht es um ein größeres Paket an Maßnahmen, zum Beispiel die Befristung von Führerscheinen, den digitalen Führerschein, Probezeiten, begleitetes Fahren ab 17 und es geht um Gewichtsgrenzen für Fahrzeuge in den einzelnen Führerscheinklassen. Für die Klasse B liegt das Limit aktuell bei 8 Personen und 3.500 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges. Bei Anhängern sind es 750 Kilo, für schwere Anhänger auch hier 3,5 Tonnen Zuggesamtgewicht. Betroffen von diesen Beschränkungen sind vor allem jüngere Menschen mit Führerscheinerwerb ab 1999. Diese Gewichtsgrenzen möchte das EU-Parlament für Personen, die Klasse B schon 2 Jahre besitzen, jetzt gerne wie folgt ändern. Zum einen soll die Gewichtsgrenze der Klasse B für Wohnmobile, Krankenwagen und Sonderfahrzeuge, zum Beispiel Feuerwehrfahrzeuge, unabhängig von der Antriebsart, auf 4.250 Kilogramm angehoben werden. Für alle anderen Fahrzeuge der Klasse B soll sich die zulässige Gesamtmasse von 3,5 Tonnen auf 4,25 Tonnen erhöhen, aber nur für alternative Antriebsarten, auf Deutsch also für Elektrotransporter in der Sprinterklasse. Final beschlossen ist das Ganze aber noch nicht. Zunächst müssen sich noch das Parlament, die Kommission und der Ministerrat im sogenannten Trilog auf eine gemeinsame Position einigen. Erst nach der Europawahl im Juni wird das Thema weiter behandelt. Mit einem Kompromissvorschlag wird im Herbst 2024 gerechnet. Sobald eine neue EU-Führerscheinrichtlinie dann beschlossen ist, muss Deutschland sie erst noch in nationales Recht umsetzen, damit die Änderungen auch hierzulande in Kraft treten. Wichtig zu wissen: In Deutschland gibt es schon heute die Möglichkeit, Elektrotransporter bis 4,25 Tonnen mit Führerscheinklasse B zu fahren. Seit einer entsprechenden gesetzlichen Ausnahmeverordnung des Verkehrsministeriums aus dem Jahr 2015 ist das möglich. Damals war aber noch die Rede von einer zusätzlichen Fahrzeugeinweisung und infolge einer Eintragung im Führerschein. Zwischenzeitlich fand die Regelung aber auch Einzug in § 6 der Fahrerlaubnisverordnung. Dort sind folgende Bedingungen formuliert: Führerscheinklasse B, seit mindestens 2 Jahren im Besitz, Achtung, nur im Inland, Fahrzeuge ganz oder teilweise alternativ angetrieben, mehr als 3,5 Tonnen, aber maximal 4.250 Kilo, wieder Achtung, für die Güterbeförderung und natürlich ohne Anhänger. Das zusätzliche Gewicht muss zudem der Antriebsart geschuldet sein und die Zuladung darf die eines Verbrenners mit selben Abmessungen nicht überschreiten. Von einer Pflicht zur Eintragung ist keine Rede mehr. Trotzdem ist das aktuell ein noch in mehreren Punkten streitbarer Paragraph. Zum einen ist offen, in welcher Form der Nachweis des Vergleichs zum Verbrenner erfolgen kann. Außerdem, unter Güterbeförderung versteht man im Allgemeinen einen gewerblichen, genehmigungspflichtigen Transport von Waren. Ein privater Umzug ist also vermutlich keine Güterbeförderung. Auch ein Handwerkerfahrzeug ist vermutlich kein Gütertransport. Insofern macht die Harmonisierung auf EU-Ebene mit deutlich weniger Einschränkungen durchaus Sinn. Neben der Führerscheinregelung gibt es aber noch diverse weitere Hürden für die Nutzung von Fahrzeugen oberhalb 3,5 Tonnen, bei denen Elektrotransporter nicht privilegiert sind. Zum einen eine Drosselung der Fahrzeuge auf 90 km pro Stunde. Die zulässige Geschwindigkeit auf Autobahnen liegt übrigens nur bei 80 km pro Stunde. Weiterhin gibt es eine Pflicht zum digitalen Tachograf. Auch die Straßenverkehrsordnung sollte man gut kennen. Dort heißt es nämlich: Wer ein Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen innerorts führt, muss beim Rechtsabbiegen mit Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn auf oder neben der Fahrbahn mit geradeausfahrendem Radverkehr oder im unmittelbaren Bereich des Einbiegens mit die Fahrbahn überquerenden Fußgängerverkehr zu rechnen ist. Ein Abweichen ist nur zulässig, wenn die baulichen Gegebenheiten und die gesamte Verkehrssituation ein Vorkommen von Radfahrern und Fußgängern ausschließen. Und nicht zuletzt benötigen Spediteure für den Gütertransport über 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht eine besondere Lizenz, die mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Tja, dieser kleine thematische Ausflug soll einfach nur zeigen, dass die Gewichtsgrenze eine hochrelevante Größe ist, ja fast schon ein Hemmnis, wenn es darum geht, die Sprinterklasse auf Elektroantrieb umzustellen und zugleich hohe Reichweiten anzubieten. Wie die Hersteller mit dieser Herausforderung umgehen, zeigen uns die nächsten beiden Themen. Verkaufsstart Fiat E-Ducato. Bereits vor einigen Wochen hatte der Stellantis erste Eckdaten für die überarbeiteten Transportermodelle der Konzernmarken vorgestellt. In der nach dem Marktführer benannten Sprinterklasse gab es jetzt unter anderem den Verkaufsstart für den neuen Fiat E-Ducato. Bereits bekannt war ja, dass Stellantis bei den großen Kastenwagen nur noch auf eine Batterievariante mit 110 Kilowattstunden setzt und dabei bis zu 420 Kilometer Normreichweite bietet. Spannend ist hier, dass man auf eine klassische Nickel-Mangan-Kobalt-Zellchemie setzt, kurz gesagt auf eine hochpreisige und eher performante Zellchemie, dafür etwas leichter. Der allgemeine Trend im Nutzfahrzeug geht aber eigentlich klar zu Lithium-Eisenphosphat-Zellchemie, kurz LFP, so ja auch beim Mercedes Sprinter. Und genau damit sind wir wieder im Spannungsfeld Zellchemie, Eigengewicht des Fahrzeuges, Zuladung und Einhaltung der 3,5-Tonnen-Grenze. Die Werte beim E-Ducato liegen nämlich für die Zuladung nur bei 590 bis 635 Kilogramm. Ergänzend gibt es direkt auf Seite 2 der Preisliste einen wichtigen Hinweis in Fettschrift: Alle Angaben der Nutzlast können je nach gewählter Ausstattung bis zu 225 Kilo von den angegebenen Werten abweichen. Mit etwas mehr Ausstattung droht man also in Bereiche unter 500 Kilo Zuladung abzurutschen. Mercedes verzichtet übrigens beim Sprinter auf eine 3,5 Tonnen Variante in Verbindung mit der großen Batterie und setzt stattdessen gleich auf die Version mit 4,25 Tonnen bei knapp 1100 Kilogramm Zuladung. Was das bedeutet, haben wir gesehen. Die Ansage von Stellantis war aber eigentlich, dass Kunden der neuen Transportergeneration keine Kompromisse mehr bei der Leistungsfähigkeit der Elektromodelle eingehen müssen. Schauen wir auf die Zahlen. Die 4,25 Tonner bieten bis zu 1385 Kilogramm Zuladung und damit 25% mehr als beim Mercedes Sprinter mit LFP-Akku. Und wie wirkt sich das preislich aus? Beim Sprinter kostet die Basis mit der großen Batterie 62.000 Euro netto. Dort bereits abgezogen sind die Online-Rabatte, wir hatten berichtet, 25% und nochmal 5.000 Euro Barbonus. Und Fiat platziert sich in den Listenpreisen durchweg deutlich günstiger, wobei damit zu rechnen ist, dass auch hier die Händler noch weitere Rabatte gewähren. Der Frontantrieb leistet 200 Kilowatt und schafft den Sprint auf 100 unter 10 Sekunden und ist erst bei 130 Kilometer pro Stunde abgeregelt, sofern er denn ein 3,5 Tonner ist. Die maximale Anhängelast ist mit 2,4 Tonnen angegeben, wobei das kombinierte Maximalgewicht aus Fahrzeug und Anhänger noch nicht bekannt ist. Geladen wird AC mit 11 kW, später soll noch eine Option für 22 kW folgen. Schnelles Laden ist mit 150 kW möglich, damit ist der Akku in 55 Minuten wieder auf 80%. Das Ladevolumen der einzelnen Varianten liegt bei 13 bis 17 Kubikmetern. Und wie man diesen Wert in der Klasse bis 3,5 Tonnen noch überbieten kann, das habe ich mir diese Woche mal selber angeschaut. Neue Maxus-Transporter, wir schauen mal rein. Nutzfahrzeuge spielen auch bei Nextmove eine immer stärker werdende Rolle in der Flotte. Ihr seht es schon im Hintergrund, die kommen hier alle demnächst noch rein und dahinter ist nochmal eine Reihe und ich glaube nochmal eine Reihe. Und auch die 3,5-Tonnen-Grenze ist für uns natürlich wichtig, Fachkräftemangel. Ja, aktuell gilt noch nicht die neue Führerscheinregelung und es gibt ja noch den elektronischen Fahrtenschreiber, von dem ich auch bis 3,5 Tonnen befreit bin. Das heißt, das macht das Ganze einfacher. Und wie man aus diesen 3,5 Tonnen das Maximum rausholt, das haben wir mit Partnern versucht, hier auf die Beine zu stellen und ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Wir schauen uns mal an, was die Autos hier alles können. Das Basisfahrzeug ist ein Maxus E-Deliver 9, den haben wir hier auf dem Kanal auch schon mal vorgestellt, damals als Standardkastenwagen, jetzt hier individualisiert. Individualisiert heißt, der Hersteller selber, Maxus, liefert ein Fahrgestell, wo man hinten drauf bauen kann, was man will. Batterie ist hier ein 65 Kilowattstunden Akku drin, das ist die kleine Größe, ermöglicht aber 150, wenn man Glück hat, auch 200 Kilometer Alltagsreichweite, je nach Fahrprofil. Und ansonsten modernes Cockpit, Dreisitzer, Rückfahrkamera ist hier über ein Extra-Display integriert, dass ich also auch hinten alles im Blick habe, wenn ich zurückfahre. Und wie es hinten aussieht, das schauen wir uns jetzt mal noch an. Wir sind hier bei Fahrzeugbau Sommer. Die sind Spezialisten für solche Aufbauten, machen mehrere tausend Fahrzeuge im Jahr. Das Besondere ist hier, dass es eine selbsttragende, verschweißte Kunststoffkonstruktion ist. Das heißt, das Ganze ist robust und natürlich auch entsprechend leicht. Wir schauen mal rein, wie es drinnen aussieht. Ich habe also hier abschließbare Griffe, die ich auch entsprechend auf der Rückseite sichern kann, wenn es windiger ist als heute. Und wenn ich brauche, eben auch noch die zweite Tür kann ich aufmachen. Und das Schöne ist, ich habe eine sehr niedrige Einstiegshöhe, wenn ich brauche, also auch hier mein Tritt. Und wenn ich schwere Gegenstände habe, habe ich also eine rückenfreundliche Ladehöhe. Ein kleiner Kompromiss für die niedrige Höhe, die ich habe, sind die beiden Radkästen, die hier ausgekleidet sind. Ansonsten habe ich natürlich auch, wenn ich nicht alleine reinkomme, noch einen Griff. Und entsprechend Ladungssicherung auf drei Höhen, da hinten ist auch so ein Stopper bereits vorbereitet. Das Besondere ist, dass ich jetzt hier in dieser Version 18,7 Kubikmeter Ladevolumen habe und trotzdem eine gigantische Zuladung von fast einer Tonne, 945 Kilo sind es glaube ich, hier in diesem Fahrzeugsegment bieten kann. Und das Ganze unter Einhaltung der 3,5-Tonnen-Grenze. Die Autos sind auch auflastfähig, dann wird es ein bisschen mehr. Aber die kann ich mit dem normalen Pkw-Führerschein fahren und brauche keinen elektronischen Fahrtenschreiber. Und damit der Bringer im Gewerbe sozusagen. Wenn dein Unternehmen Interesse an einer Langzeitmiete solcher Autos hat, dann sende mir gerne deine Anfrage an info@nextmove.de. Ich vernetze dich dann gerne mit dem passenden Ansprechpartner bei Nextmove. Wir bieten natürlich auch kompaktere Transporter. Besonders beliebt sind aktuell unsere Maxus E-Deliver 3. Diese Klasse ist zum einen deutlich günstiger zu mieten und bietet in der Langversion immerhin schon 6,3 Kubikmeter Ladevolumen und eine stattliche Zuladung von 860 Kilogramm. Beide Modelle zeigen sich übrigens in unserer Flotte als technisch zuverlässig. Die technisch bedingten Ausfallzeiten sind deutlich unterhalb dessen, was wir bei manchen Pkw-Marken erleben. Facelift Hyundai IONIQ 5. Diese Woche hat Hyundai den neuen IONIQ 5 vorgestellt. Das Modell wurde umfangreich überarbeitet. Der große Akku wächst um knapp 7 auf 84 Kilowattstunden. Damit sollen 570 Kilometer Normreichweite möglich sein. Für die Batterievorkonditionierung, wichtig für schnelles Laden im Winter, wird ein manueller Start verfügbar sein. Außen ist das Fahrzeug 2 cm länger als bisher. Der Heckspoiler wurde deutlich vergrößert und es gibt am Heck jetzt einen Scheibenwischer. Ebenso wurde das Fahrwerk und die Geräuschdämmung weiter verbessert. Überarbeitet wurde auch der Innenraum bei Design und Funktionalität. Es gibt zusätzliche Tasten in der Mittelkonsole für häufig genutzte Funktionen. Die zweite Sitzreihe kann jetzt auch aus dem Kofferraum heraus umgeklappt werden. Apple CarPlay und Android Auto sind jetzt kabellos verfügbar. Auch die Scheinwerfer wurden überarbeitet. Da heißt es nämlich bisher im Konfigurator im optionalen LED-Paket Voll-LED-Projektionsscheinwerfer im Pixel-Design. Klingt gut, ist aber kein adaptives Matrixlicht. Im neuen IONIQ 5 gibt es ein intelligentes Scheinwerfersystem, bei dem die Matrix-LED-Leuchten ihr Licht abhängig von der Verkehrssituation auf die Straßenverhältnisse anpassen. Neu eingeführt wird zudem eine sportliche Designlinie unter der Bezeichnung N-Line. Die Einführung startet im Heimatmarkt Südkorea, Europa folgt im Jahresverlauf. Informationen zu Preis und zu Ausstattungsoptionen folgen in Kürze, heißt es bei Hyundai. Preise für den neuen Dacia Spring. Vor wenigen Wochen hatte Dacia das Facelift des Spring vorgestellt. Die wesentlichen technischen Daten bleiben zwar unverändert, aber insgesamt wurde das Fahrzeug deutlich überarbeitet und teilweise auch aufgewertet. Die Restbestände des Vorgängers werden ja aktuell mit 10.000 Euro Rabatt abverkauft. Mit Spannung wird daher die preisliche Platzierung des neuen Modells erwartet, auch deswegen, weil ja in der Vergangenheit der staatliche Umweltbonus bei Herstellern gerne mal mit eingepreist wurde. Auch beim Dacia Spring hatten wir zur Markteinführung berichtet, dass die deutschen Listenpreise um ca. 3.000 Euro über denen für Frankreich lagen. Nach Förderung hatte aber der Kunde in beiden Ländern den gleichen Preis. Der Verkaufsstart in Deutschland wird für Anfang April erwartet. Erste vorläufige Preise sind aber jetzt schon bekannt geworden. Für die Top-Variante Xtreme 65 wurde den Händlern ein vorläufiger Listenpreis von 22.000 Euro genannt. Als Optionen enthalten sind in diesem Preis bereits ein Farbaufpreis, Einpackhilfe vorn, CCS-Anschluss und ein Schuko-Ladekabel, also eigentlich Vollausstattung. Aktuell liegt der Listenpreis für ein ähnlich ausgestattetes Vorgängermodell bei ca. 26.300 Euro, wobei Einparkhilfe und V211-Funktion bisher nicht verfügbar waren. Allein ohne Berücksichtigung dieser Mehrausstattung ergibt sich also eine Senkung des Listenpreises von ca. 4.500 Euro und damit deutlich mehr als der ehemalige Herstelleranteil zum Umweltbonus. Für die Basisversion ist somit ein Listenpreis von unter 19.000 Euro zu erwarten. Ob man sich mit dieser Preissenkung begnügt oder noch Rabatte nachschiebt, wird sich dann bald zeigen. Strafzölle für China-Importe. Als das Thema im Oktober auf der politischen Agenda landete, waren die Reaktionen aus China durchaus deutlich und heftig. Aber offenbar verfolgt die EU das Thema weiter. Der Vorwurf besteht darin, dass chinesische Hersteller von unzulässigen staatlichen Subventionen profitieren und so ihre Autos, sofern sie denn wollen, hierzulande besonders günstig anbieten können, also einen Wettbewerbsvorteil haben. Wie die EU-Kommission diese Woche erklärte, würden bereits ausreichende Hinweise auf staatliche Subventionen für chinesische E-Autos vorliegen. Geplant sei deshalb, zunächst mit einer Erfassung dieser Importe durch den Zoll zu beginnen. Damit wäre der Weg frei, zu einem späteren Zeitpunkt sogar rückwirkend Importzölle zu erheben. Bereits ab Juli könnten Zölle vorläufig eingeführt werden. Im Januar kamen übrigens 20% der E-Autos für Europa aus China. Davon entfiel allerdings die Hälfte noch auf westliche Marken. R-König Schau. Seit Monaten erreichen uns viele Einsendungen mit Audi-Testfahrzeugen, so auch diese Woche. Hier waren mehrere Fahrzeuge im Konvoi unterwegs. Vielen Dank an Dirk vom Nextmove-Standort in Stuttgart für die Fotos. Für die Audi Q6 e-tron wird noch im März eine offizielle Vorstellung erwartet. Wir bleiben noch bei Audi mit einem Testfahrzeug gesichtet von Nico bei IONITY Altenburger Land Süd. Das Display der Ladesäule zeigt klar ein 800-Volt-System. Das Auto ist vermutlich ein A6 e-tron. Weiter geht's mit diesem VW ID.7 Tourer eines ungenannten Einsenders, gesichtet im Süden Hamburgs. Beschrieben wurde eine auffällig defensive Fahrweise des Autos. Einen habe ich noch. Kleinwagen finde ich ja immer besonders spannend. Die Bilder stammen aus Köln und das Fahrzeug war mit roten Kennzeichen aus Stuttgart unterwegs. Sogar die WIN des Autos war zu sehen, beginnend mit LFZ und am Ende ganz viele Nullen und eine 16, was vermutlich auf eine Vorserienproduktion hindeutet. Der Innenraum war kleinwagentypisch relativ nüchtern gestaltet. Immerhin zwei Displays waren erkennbar. Von außen war das Auto sehr kompakt. Relativ markant war das Scheinwerferdesign. Na, wer erkennt ihn? Ich habe für den Faktencheck mal unsere Next News durchstöbert und genau 6 Monate zurückgeschaut. Dort gezeigt stand das Auto nämlich auf dem IAA-Stand von Leapmotor. Auch die Modellbezeichnung ist zu sehen, ein T03. In Frankreich kann man das Auto schon kaufen, in Deutschland will man dieses Jahr den Vertrieb starten. Neues von Next Move. Wenn ihr unsere Arbeit hier auf dem Kanal unterstützen wollt, dann nutzt gerne auch unser Angebot zur Vermarktung der THG-Quote für eure E-Autos. Das Jahr ist zwar noch jung und die Quote mit aktuell 85 Euro durchaus überschaubar, aber wir rechnen nicht mehr mit nennenswerten Bewegungen im Markt für dieses Jahr, zumindest nicht nach oben. Auch für die Autos aus unserer eigenen Flotte haben wir vergangene Woche komplett die Antragstellung ausgelöst. Den Link zum Antrag findet ihr übrigens direkt auf der Nextmove Startseite. Wenn ihr heute noch weiterschauen wollt, dann schaut euch jetzt gerne noch unsere erste Ausfahrt mit dem Tesla Cybertruck an. Im Video stellt sich Thomas Geiger die Frage, ob der Cybertruck das richtige Auto für Nordamerika ist und gibt aus seiner Sicht auch eine klare Antwort auf diese Frage. Für heute war's das. Bleibt gesund, fahrt elektrisch und schaltet gerne nächste Woche wieder ein.